Liebe Gemeinde, sicherlich habt ihr gemerkt, dass zwischen dem Thema des Gottesdienstes und dem, was jetzt an Berichten und an Erfahrungen gesagt wurde, doch ziemlich viel Zusammenhang besteht. Das ermutigt uns, ermutigt mich, auf diesem Weg weiterzugehen. Und ich dachte bei mir so, manches von dem, was jetzt auch so gesagt wurde, ist Wirken des Heiligen Geistes, obwohl wir es nicht so nennen, als wenn es auch gar nicht bewusst ist. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht viel mehr von ihm schon erleben und spüren und erfahren, als wir es uns dessen direkt bewusst sind. Und sollten die Augen geöffnet werden, es besser wahrzunehmen, und vielleicht kann auch dieser Gottesdienst und die Gottesdienste dazu dienen. Wenn wir einen Menschen kennenlernen, dann fragen wir irgendwann im Laufe des ersten Gesprächs, was machst du denn so? Dann erzählt er von seinem Beruf oder was er in seiner Ehe, Familie für Aufgaben hat oder so. Und ich finde es interessant, dass wir zuerst nach dem fragen, was ein Mensch tut. Manchmal frage ich mich, wie würde jemand reagieren, wenn wir fragen würden, wer bist du? Dann würde er wahrscheinlich eine Antwort nicht so schnell kommen. Aber das, was ein Mensch ist, ist doch eigentlich das Wesentliche. Und das, was er tut, ist eine Folge dessen, was er ist. Ich habe so bei dem Thema, wer ist der Heilige Geist, gedacht, das ist gut, dass wir mit dieser Frage anfangen. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist, das ist meine erste Antwort, der Heilige Geist. Das hört sich banal an, ist es aber durchaus nicht. Denn es gibt in der frühen Gemeinde Jerusalem eine Geschichte, die erschreckend ist. Es gab ja in der Urgemeinde viele arme Leute. Die meisten waren arm und bedürftig. Und diejenigen, die reicher waren, die Gebäude, die Grundstücke hatten, die haben zum Teil das verkauft und es den Armen gegeben, damit sie auch leben konnten. Das war etwas Bemerkenswertes in der frühen Gemeinde. Und nun erzählt uns die Bibel von einem Ehepaar, das es auch gemacht hat, aber mit einem Unterschied. Und zwar ist das die manchen bekannte Geschichte von Ananias und Sapphira, die wir in Apostelgeschichte 5, die ersten Verse, folgendermaßen hören. Ein Mann mit Namen Ananias mit seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn zu der Apostel Füßen. Was dann geschehen ist, folgt auf dem Fuße. Petrus sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Dieses Ehepaar wollte gut dastehen vor den Menschen und hat getan, dass sie den ganzen Erlös den Armen geben und verschwiegen, dass sie einen Teil für sich abgezweigt haben. Ich vermute, wenn das in unserer Zeit passiert wäre, dann würden wir eine ernste Ermahnung ausgesprochen haben, und auch den Hinweis, dass das nicht wieder vorkommen sollte. Aber Gott lässt es nicht mit einer Ermahnung bewenden, sondern wir lesen, als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und starb. Jeder, der diese Geschichte hörte, der von dieser Geschichte erfuhr, war entsetzt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Entsetzen noch spürt, das damals durch die Gemeinde und auch durch die Umgebung gegangen sein muss, als sich das herumgesprochen hat. Verstehen kann ich das letztlich auch nicht, warum er nicht eine zweite Chance bekommen hat, warum dieses Urteil sofort und in dieser schrecklichen Weise vollzogen worden ist. Ich verstehe es zwar nicht, aber eins wird mir daran deutlich: Der Heilige Geist ist eben der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nämlich Gottes Geist und Gott ist heilig. Heilig sein heißt vollkommen abgesondert sein von allem Bösen, völlig rein und klar, unvereinbar mit Sünde und Schuld. Wenn der heilige Gott unmittelbar auf uns Sünder treffen würde, dann würde er uns diese Begegnung sofort töten. Was damals in Jerusalem geschehen ist, hat sich so später nicht wieder ereignet. Zumindest wird es in der Bibel nicht berichtet. Ich verstehe es als einen Warnschuss, einen Schuss vor den Bug des jungen Gemeindeschiffs damals. Eine Lektion. Eine schreckliche Lektion, die auch wir uns zu Herzen nehmen sollten. Und zunächst einmal wirklich uns bewusst machen, wir haben es beim Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist zu tun. Wie gesagt, so etwas passiert heute fast nicht mehr. Aber auch heute gilt es, wenn wir durch böses Dulden in unserem Leben den Heiligen Geist begrenzen und gegen ihn sündigen, dann wird er sich in uns zurückziehen. Und dann verliert unser Glaubensleben an Kraft. Dann haben wir keinen Sieg mehr, keine echte Freude mehr. Dann passiert etwas Ähnliches, es beginnt auch ein Sterben. Nur nicht auf einen Schlag. Denn der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Er teilt sogar die Allwissenheit Gottes. Wie sonst hätte er denn wissen können, was in Ananias und Sapphira vorgegangen ist und Petrus diese Worte sprechen lassen? Der Heilige Geist ist auch wie Gott selbst allwissend. David betet im bekannten Psalm 139: Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Und im selben Atemzug: Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Also vor dir. Vor deinem Geist, vor deinem Angesicht. Es ist eins. David spricht Gott sogar zu, dass er unsere Gedanken lesen kann. Der Heilige Geist kann das auch. Der Heilige Geist gehört also ganz auf die Seite Gottes. Das ist seine Identität, seine Einheit mit Gott und als Gott. Paulus schreibt es kurz und knapp an einer Stelle: Der Herr ist der Geist. Der Herr ist der Geist. Noch etwas. Der Heilige Geist kann also belogen werden. Das wird gesagt. Du hast den Heiligen Geist belogen. Belügen kann man aber nicht eine Sache oder ein Etwas. Belügen kann man nur eine Person. Belügen kann man nur einen Menschen. Auch dazu gibt es im Neuen Testament viele Parallelen. Ihr könnt euch mal im Gemeindebrief das anschauen, wo es auch ausgeführt wird, was alles darauf hinweist, dass der Heilige Geist eine Person ist, dass er zu Gott als Person gehört. Der Heilige Geist gehört auf die Seite des Heiligen Gottes und er gehört auch zu Gott als Person. Übrigens habt ihr gemerkt in unserem Abschnitt, dass es einmal heißt, du hast den Heiligen Geist belogen. Und dann, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Die Einheit wird hier deutlich. Der Herr ist der Geist und er gehört ganz auf die Seite Gottes. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Und er lehrt uns Ehrfurcht vor Gott. Aber, und das scheint gar nicht dazu zu passen, der Heilige Geist sucht auch unsere Nähe. Unsere ganz tiefe Nähe. Er gehört ganz auf die Seite Gottes, weil Gott heilig ist. Weil Gott aber Liebe ist, sucht er Gemeinschaft auch mit uns, wendet sich uns zu. Er sucht unsere Nähe. Jesus hat einmal die Antwort gegeben, warum das so ist, wenn er einmal gesagt hat: Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster oder der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Der Weggang Jesu hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass er den Heiligen Geist senden konnte. Nicht nur, weil er erst gehen sollte und der Heilige Geist kommt, sondern weil in seinem Hingehen zu Gott er den Weg bereitet hat, dass der Heilige Geist überhaupt kommen kann. Denn der Weg zum Vater führte ihn zum Sterben am Kreuz, wo er dieses Trennende, was den Zorn Gottes erregt, aus der Mitte entfernt hat, um die Trennung von Gott zu beseitigen. Indem er von den Toten auferweckt wurde, sagt Gott: Das gilt jetzt. Das ist jetzt so in Kraft gesetzt worden, dass Vergebung möglich ist, dass wieder Gemeinschaft möglich werden soll. Und nachdem er zur Rechten Gottes seinen Platz eingenommen hat, erst recht konnte jetzt er das alles in Kraft setzen, indem er zu Pfingsten den Heiligen Geist ausgeschüttet hat auf alles Fleisch. Jetzt entfaltete der Heilige Geist seine lebensspendende Kraft. Als Petrus seine Pfingstpredigt gehalten hatte, lesen wir, als sie dies hörten, ging es ihnen durchs Herz, wie ein Dolchstoß. Wurden sie schmerzhaft ihrer Sünde vor Gott bewusst? In Erweckungszeiten gibt es Berichte davon, dass wenn der Geist Gottes kommt und Menschen von Sünde von ihrem Leben überführt, dass sie anfangen zu schreien, weil sie körperlich meinen, sie brennen. Dass sie sich an die Säulen, so las ich einmal in einem Bericht, des Hauses festhielten, weil sie Angst hatten, sie würden in die Hölle gezogen. Aber dann sagt Petrus auf die angstvolle Frage, was sollen wir jetzt tun? Kehrt um von eurem gottlosen Weg und an jeder lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. So bringt der Heilige Geist nun das Leben, weil das Trennende beseitigt ist und Gemeinschaft möglich geworden ist. Er wird die Welt überführen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben und damit das Trennende überwinden können. Jesus ist zu seinem Vater zurückgekehrt und dann hat sich die Zusage erfüllt, die wir in dem Text aus Johannes 14, Vers 16 bis 18 lesen können, wo er gesagt hat, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Jesus ist zum Vater zurückgekehrt, aber er wollte seine Jünger nicht allein, wollte sie sich nicht sich selbst überlassen. Darum hat er den Heiligen Geist zu ihnen gesandt als seinen Stellvertreter. Er sagt, ich gehe fort und ich sende euch statt meiner den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der einzige Stellvertreter Jesu überhaupt, den es gibt für uns. Und er ist uns geschenkt. Aber selbst das trifft es noch nicht ganz, sondern es heißt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, will euch nicht verweisen lassen, ohne mich zu sein, sondern ich komme zu euch. Womit gemeint ist, ich komme zu euch, indem der Heilige Geist zu euch kommt. Der Heilige Geist ist nicht nur der Stellvertreter Jesu, sondern er ist in ihm auch selbst gegenwärtig, lebt bei uns und in uns, sucht eine Beziehung. Durch den Heiligen Geist bin ich selbst wieder bei euch, heißt das. Wie der Heilige Geist mit dem Vater eins ist, ist er auch mit dem Sohn eins. Und er hat Beziehung mit uns gesucht und findet sie. Diese Beziehung ist viel tiefer, glaube ich, als wir je wirklich verstehen können. Jesus hat nämlich in diesem Abschnitt auch gesagt, in Vers 17, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das ist das Neue mit Pfingsten. Das ist das Neue seit Pfingsten. Ich sage es immer so gerne oder fasse das gerne so zusammen. Bis Pfingsten war Jesus bei seinen Jüngern. In der Zahl der Jünger, mit denen er auf der Erde zusammen gewandelt ist. Und nur dort. Aber seit Pfingsten ist Jesus auch in seinen Jüngern durch den Heiligen Geist. Und darum ist seine Gegenwart nicht mehr gebunden an den Ort, wo er gerade damals mit den Jüngern gewesen ist. Ist seine Gegenwart nicht gebunden daran, hier zu sein, sondern weil er seit Pfingsten durch den Heiligen Geist in allen Kindern Gottes wohnt, ist er zugleich überall gegenwärtig, wo sich Kinder Gottes im Namen Jesu versammeln. Auch wir heute Morgen dürfen das erleben. Es geht um eine tiefe, innige Beziehung. In seinem Herzen jemanden tragen, heißt jemandem zutiefst verbunden, unmittelbar nahe zu sein. Erlebst du das? Der Heilige Geist sucht also Gemeinschaft mit uns. Er ist der, der ganz auf der Seite Gottes steht, zugleich aber ganz uns zuwendet und uns alles von Gott gibt, was wir brauchen. Der Heilige Geist ist für uns allerdings nicht verfügbar, sondern er möchte uns segnen. Darum ist übrigens die Beobachtung in der Bibel, dass der Heilige Geist nicht irgendeine unpersönliche Kraft ist, so wichtig, weil es ein Riesenunterschied ist, ob er nur eine Kraft ist oder ein personales Wesen. Wenn du zum Beispiel zum Kuchen Sahne servieren möchtest, mal ganz in die Praxis rein, was tust du? Du nimmst einen Mixer, wenn du einen hast, und tust die Sahne in das Gefäß rein, in die Tupperdose oder was, und dann fängst du an, die Sahne zu schlagen. Und wenn das Ganze steif geworden ist, ziehst du den Stecker wieder raus und es ist gemacht. Strom ist also um jede Zeit am Zapfbar. Aber hast du mit dem Strom eine persönliche Beziehung? Vielleicht, wenn man mal einen Schlag bekommen hat. Und da hältst du dich mit Strom aus der Steckdose? Natürlich nicht. So, und das ist eben der entscheidende Unterschied. Behandelst du so den Heiligen Geist? Nein. Der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Energieform. Darum dürfen und können wir ihn nicht einfach benutzen. Es ist unmöglich. Wir meinen das vielleicht, aber der Heilige Geist lässt sich niemals vor deinen und meinen Karren spannen. Lässt sich niemals vor den Karren unserer persönlichen Ideen spannen, in unserem Leben und auch nicht in der Gemeinde. Nicht für die heimlichen und unheimlichen Ziele lässt er sich vor unseren Karren spannen und wir nehmen einfach ihn für das, was wir gerade brauchen. Nein. Es geht hier nicht um Nutzen, sondern um Beziehung. Das ist der entscheidende Unterschied. Der Heilige Geist ermöglicht uns ein Leben in der Gemeinschaft, in der Beziehung zu Gott als seine Kinder. Denn der Heilige Geist vertritt Jesus, wie wir schon gehört haben. Darum sagt Paulus, und weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Der Heilige Geist ist der Sohn, ist der Geist des Sohnes, der Geist Jesu Christi, das ist derselbe, derselbe. Der es ermöglicht, dass wir zu Gott lieber Vater sagen können. Auf diese Beziehung kommt es an und aus dieser Beziehung heraus erleben wir seine Kraft und erfahren wir seine Kraft und dürfen wir sie auch in Anspruch nehmen. Es ist diese persönliche Nähe, die der Heilige Geist uns ermöglicht, dass wir diese Kraft auch schöpfen dürfen und in Anspruch nehmen, uns öffnen, um sie zu empfangen. Diese gesegnete Abhängigkeit ist das Gegenteil davon zu verfügen. Es geht darum, dass wir beschenkt werden und dass wir empfangen, dass wir wohl darum bitten dürfen und ihn in Anspruch nehmen, aber nie vergessen, der Herr ist der Geist. Er will uns stärken jeden Tag in seiner Nähe, durch seine Nähe für alle Aufgaben, die wir in der Woche haben, weil er uns persönlich nahe ist und uns persönlich mitteilt, wenn wir auf ihn hören, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir es in uns aufnehmen, wenn wir beten, dass er uns dann das gibt und damit uns ausrüstet. Aber immer in der Beziehung zu ihm, dass wir ermutigt werden, getröstet werden und der Heilige Geist all diese Wirkungen in unserem Leben entfalten kann. Darum lade ich dich ein, neu, lebe und handle aus einer erwartungsvollen und bittenden inneren Haltung zum Herrn hin ausgerichtet. Dann werden wir das immer tiefer erfahren, wer der Heilige Geist ist, dass wir ihn noch persönlich besser kennenlernen. Der Heilige Geist gehört ganz zu Gott und er sucht zugleich unsere ganze Nähe, um uns zu begleiten auf unserem Weg, damit unser Leben gelingt und wir aus diesen Kräften und den Gaben und Wirkungen des Geistes zehren können, wenn wir aus einer Beziehung zu ihm heraus unser Leben bewusst gestalten. Amen.